Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Get it.
Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, Steffi. Hallo, liebe Zuhörende.
Hallo, Sari. Und auch von mir. Hallo, liebe Zuhörende.
Erzähl mal, wie geht es dir gerade? Du bist ja, man darf es ja jetzt sagen, im Urlaub.
Oh yeah. Jetzt gerade bin ich aber nicht im Urlaub, sondern Sarah und ich nehmen einfach gerade zwei Folgen hintereinander auf. Damit wir natürlich euch, unsere treue Zuhörerschaft, nicht im Stich lassen müssen, während ich mich bei 36 Grad in der Sonne Sardiniens in einer Lache aus Bier und Meerwasser wälze.
Das ist eine Frechheit, ehrlich.
Ich trinke auch gerade zur Vorbereitung darauf bereits mein drittes Bier an diesem Abend. Prost, Sari.
Oh, ich kann Peroni trinken.
Ja, Gönnung!
So, Peroni ist am Stissel.
Nice.
Auf dich und deinen Urlaub.
Auf dich und meinen Urlaub. Prosti. Mhm. Das ist ein gutes Zeug. Ja, genau. Wir haben gerade die Folge mit den russischen Mythen aufgenommen. Mhm. Und das war sozusagen an dem... Das ist sozusagen die Folge, die ausgestrahlt wurde, während ich mich auf Sardinien befand. Jetzt bin ich aber schon wieder da. Und vorher wollte ich nicht sagen, dass ich den Urlaub fahre, weil ich Angst hatte, dass jemand dann in meine Wohnung einbricht.
Und Tomb Raider stiehlt.
Oder meine PlayStation klaut. Oder meine ganz tollen, wertvollen Dinge, die hier sonst noch so drin sind. Zum Beispiel... Ich habe noch eine Milch im Kühlschrank. Glaube ich, das Wertvollste so in der Wohnung. Nee, ich bin also jetzt... Aber jetzt, wo wir aufnehmen... Also jetzt, wo ihr es hört, bin ich schon wieder da. Aber jetzt, wo wir es aufnehmen, bin ich heiß es auf diesen Urlaub.
Boah, ich glaub's dir. Ich bin richtig neidisch. Ich glaube, Sardinien ist ein Träumchen.
Ich werde berichten.
Ja, kannst ja Fotos machen. Kannst ja Fotos posten auf unserem Account. Folgt uns doch bei Instagram. Mythos und Wahrheit. Um schöne Strandbilder
zu sehen. Ich spamme diesen Account nicht voll mit Strandbildern, wie Sandy und ich im Strand rumchillen.
Traurig.
Shout out an Sandy, die mit mir in diesen Urlaub fährt an dieser Stelle.
Ja. Ich wünschte, ich wär's. Was hast du mitgebracht, Steffi?
Ja, was habe ich uns mitgebracht, ne? Wie ich letzte Folge schon gesagt habe oder vielleicht auch rausgeschnitten habe. Deswegen hören die Leute das jetzt zum ersten Mal. Ich mache ja eher hier den konservativen Ansatz sozusagen. Wenn wir Westfalen und das Rheinland sind, Sari, dann bin ich Westfalen. Schade. Und deswegen gibt's heute Griechen. Griechen mal wieder. Das Thema der heutigen Griechenstunde lautet übergreifend älteste Töchter.
Wow, so mit Titel sogar.
Ja, weil ich, also letzte Folge, als ich über Griechen gesprochen habe, da ist mir mal wieder aufgefallen, was einem halt immer eigentlich auffällt, was man dann, glaube ich, schnell wieder vergisst oder verdrängt, dass wirklich, es gibt so viele Frauen in der griechischen Mythologie. Die spielen so eine kleine Rolle, weil es immer nur um diese Helden geht. Und das ist mir gerade bei Theseus besonders stark aufgefallen. Jetzt hätte ich Bock, was mit Frauen zu machen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache die nächsten 30 Folgen was über Frauen aus der griechischen Mythologie oder so. Mal gucken.
Yay.
Aber heute geht's um älteste Töchter, weil ich bin der älteste Tochter und Sarah, du auch.
Ja, richtig.
Sarah ist allerdings eine einzige älteste Tochter, also die einzige Tochter. Ich hingegen bin die älteste von vielen. Aber ja, ich dachte, das ist doch eigentlich doch mal ein ganz gutes Thema. Wenn wir beide älteste Töchter sind, mache ich mal älteste Töchter. Und zwar die ältesten Töchter auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten eines großen Krieges. Zwei sich gegenüberstehende Töchter, deren Mythen und Geschichten ehrlich gesagt gar nicht so leicht zusammenzuschrabbeln waren und deren Namen vermutlich selbst unsere banausischsten Zuhörenden schon mal gehört haben. Das werden wir gleich herausfinden. Meine beiden Geschichten heute spielen in und um den Trojanischen Krieg, dem wohl epischsten Epos aller Zeiten. Allerdings soll es, werde ich versuchen, so wenig wie möglich über den Trojanischen Krieg an sich zu reden, weil diese Folge ja nicht 10 Stunden dauern soll.
Oh ja.
Ich fasse aber trotzdem nochmal ganz kurz zusammen, was Phase ist im Trojanischen Krieg. Sollte es tatsächlich Menschen auf dieser Welt geben, die das nicht wissen. Möchte auch noch kleinen Disclaimer vorausschicken. Ganz oft in griechischen Geschichten und Mythen und ganz besonders auch heute widersprechen sich die einzelnen Autoren, die darüber berichten, komplett. Das Problem hatten wir ja bereits mehrfach. Und dann gibt es dazu auch noch verschiedene Arten von Texten. Homer zum Beispiel, der ja sogar selbst in seiner Existenz umstritten ist, hat zwar den Epos des Trojanischen Krieges, also die Ilias, geschrieben, aber die Geschichte wurde später noch geändert und ergänzt, und zwar sowohl durch antike andere Dichter, als auch durch antike Historiker, als auch durch antike Dramatiker und so weiter. Ich aber werde hier das einfach komplett unreflektiert erzählen und einfach eine schön zu erzählende Geschichte zum Besten geben. Allerdings nicht so weit gehen, neue Inhalte aus modernen Adaptionen hier mit reinzubringen. So, zeitlich sind wir hier auch ganz lange, bevor die Geschichte um 800 vor Christus überhaupt geschrieben wird. Nämlich irgendwo in der Zeit zwischen 1300 und 1000 vor Christus. Wichtig vielleicht auch nochmal zu erwähnen. In der Antike dachte man, ja, das wäre alles wirklich passiert. Also in der Antike dachte man, den Trojanischen Krieg hätte es wirklich gegeben. Und tatsächlich gibt es keine Beweise dafür, dass es nicht so ist. Also es könnte durchaus sein, dass es den Trojanischen Krieg oder einen ähnlichen Krieg gegeben hat. Es ist aber sehr umstritten, zumal man gar nicht weiß, wo Troja ist. Man vermutet es, man weiß es aber nicht. In diesem Krieg gibt es zwei Seiten. Einmal Troja, eventuell eine Stadt in der Westtürkei, man weiß es aber wirklich nicht. Und hier in Troja lebt König Priamos mit seiner Familie. Und auf der anderen Seite steht ein Bund aus verschiedenen griechischen Städten, deren Anführer in diesem Krieg Agamemnon ist, der König von Mykene, zusammen mit seinem Bruder Menelaos, dem König von Sparta. Auslöser des Krieges ist der Raub der Helena, das ist die Frau von Menelaos, durch Paris von Troja. Paris von Troja, der Sohn von Priamos von Troja.
Oder Orlando Bloom.
Bitte komm mir nicht mit diesem Film.
Okay, mein Film, wann habe ich den das letzte Mal geguckt?
Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich in der Uni.
In der Uni?
In der Uni an einem Filmabend.
Also Helena, eigentlich verheiratet mit Menelaos von Sparta, wird geraubt von Paris, dem Sohn von Priamos von Troja. Und nach diesem Raub vereinen Agamemnon und Menelaos alles Griechische hinter sich, was damals Rang und Namen hat, und segeln nach Troja, wo die einfach mal lässige 10 Jahre die Stadt belagern. Und am Ende gewinnt zwar die Griechen, aber nur mit einem miesen Trick. Und in diesem Umfeld spielen jetzt auch die beiden Geschichten, die ich heute erzähle. Sie handeln nämlich von den jeweils ältesten Töchtern der Hauptcharaktere. Auf trojanischer Seite fangen wir an mit Kassandra, der ältesten Tochter des Priamos und seiner Frau Hekabe. Könnt ihr mir vorstellen, dass viele Zuhörende genau 2 Kinder von Priamos kennen, nämlich Hektor und Paris. Der König von Troja hatte allerdings ganz paar mehr Kinder, wenn man alle Quellen dazu mal zusammennimmt, nämlich nicht weniger als 18 Töchter und 68 Söhne.
Jungi!
Die kommen überraschend nicht alle im Film vor. Davon hatte er 4 Töchter und 10 Söhne mindestens mit seiner Frau Hekabe. Ältester und meines Erachtens nach auch bester Sohn von Priamos ist Hektor und die älteste Tochter, die aber nach Hektor geboren wurde, ist Kassandra. Kassandra wiederum hat noch einen Zwillingsbruder mit Namen Helenos. Der kommt später nochmal kurz vor. Kassandra ist sehr hübsch. Von Homer wird sie die hübscheste aller Töchter von Priamos genannt. Und sie ist auch sehr klug. Laut einigen Quellen hat sie braune Haare und graue Augen. Und lange vorm Start des Trojanischen Krieges möchte Kassandra unbedingt Seherin werden. Also jemand, der die Zukunft voraussehen und voraussagen kann. Als Frau in Griechenland, beziehungsweise in der Antike, generell in diesem Kulturraum, hatte man jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Man wird entweder Ehefrau, Priesterin und Seherin ist da tatsächlich schon advanced, würde ich sagen. Und jetzt wird halt in Troja unter anderem Apollon, der Gott des Lichtes und der Künste, verehrt. Apollon ist außerdem Gott der Weissagung. Zum Beispiel das Orakel von Elphi, auch Delphi genannt.
Man kennt
das Orakel von Delphi, befindet sich dort ja ebenfalls im Apollon-Heiligtum. Kassandra also wird jetzt Priesterin des Apollon. Und Apollon seinerseits verliebt sich in sie, weil sie eben wirklich sehr hübsch und auch sehr klug ist und schenkt ihr dann auch die Gabe der Voraussicht. Nachdem sie diese aber hat, weist Kassandra alle Avancen des Gottes zurück, Was den wiederum ziemlich wütend macht. Wer sich ein bisschen mit griechischen Göttern auskennt, mit Apollon und Artemis, ist echt nicht zu spaßen. Leider kann Apollon, also leider für ihn und auch leider für Cassandra, kann Apollon ihr die Gabe jetzt nicht mehr wegnehmen. Deshalb verflucht er sie dazu, dass sie zwar immer recht haben wird mit ihren Voraussagen, dass ihr aber niemand jemals glauben wird. Und ganz genau so kommt es. Cassandra wird ab jetzt in ihrem Leben zahlreiche Weissagungen machen und immer recht haben, aber ihr wird niemals jemand glauben. Bis auf ein einziges Mal dazu gleich. Mit diesen Weissagungen wird sie sich einen ganz schlechten Ruf als Irre in Troja erarbeiten, die auch gerne mal eine Weile weggesperrt wird einfach. Ihr Zwillingsbruder Helenos allerdings, die verstehen sich ganz gut, die beiden hängen oft zusammen rum und Cassandra bringt auch ihm bei, wie man Voraussagen macht. Und auch Helenos hat immer recht. Ihm hingegen wird aber geglaubt. Und warum der dann nicht einfach auch mal was Wichtiges voraussagen kann oder warum die sich nicht einfach mal absprechen untereinander, verstehe ich halt nicht, aber gut, so ist es. Und was genau Helenos Voraussagen sind, das weiß ich halt leider auch nicht. Im Vorfeld des Trojanischen Krieges gibt es eine einzige Sache, die Cassandra dann aber geglaubt wird. Und das ist ehrlich gesagt noch tragischer und dazu kommt es wie folgt. In der Nacht, in der Cassandras jüngerer Bruder Paris geboren wird, hat die Mutter Hekabe einen sehr verstörenden Traum, der dann sogleich so gedeutet wird, dass das neugeborene Kind der Ruin des ganzen Landes werden würde. Das möchte die trojanische Königsfamilie dann aber natürlich gern vermeiden. Und so wird Paris zwar nicht, wie übrigens von Cassandra gefordert, die da aber mal wieder als irre abgetan wird, Paris wird nicht umgebracht, wird aber in der Wildnis ausgesetzt und sich selbst überlassen. Was ja auch einem Mord ziemlich nahe kommt, ehrlicherweise. Paris packt es aber und wächst als Schäfer auf dem Berg Ida auf, wo er Jahre später dann auch das Paris-Urteil fällen wird. Und nun kommen wir zum Fun-Fact der heutigen Folge. Zwei Fun-Facts wieder. Das Paris-Urteil und das Wort Zankapfel. Oh yeah. Beim Paris-Urteil geht es darum, dass die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite einen Streit darum haben, wer die schönste von ihnen ist. Sari, was würdest du sagen, wer ist die schönste von denen?
Ich habe keine Meinung, ich möchte nicht verdammt werden.
Wer ist wohl die schönste von denen? Auf jeden Fall ist Aphrodite die schönste von denen.
Ja, ich finde es so ätzend, wenn alle Leute sagen, dass das die schönste ist, dann bin ich direkt anti und denke mir, nee.
Guck mal, Hera ist richtig asozial. Die benimmt sich immer nur Kacke und ist richtig zu allen. Die kann nicht die schönste sein.
Die mag ich auch nicht.
Athena
ja.
Ist die coolste von denen auf jeden Fall. Aber die hat ja immer einen Helm auf, man sieht die ja nicht. Also bin ich der Ansicht, es kann nur Aphrodite gewinnen. Also die haben halt einen Streit untereinander, wer die schönste von denen ist. Und die streiten sich nicht einfach so, sondern das wird ihnen eingebrocht von Eris, der Göttin der Zwietracht. Die hatte nämlich bei einer Hochzeit, zu der sie nicht eingeladen war, der Hochzeit von Peleus und Thetis, einen goldenen Apfel in die Runde der drei geworfen, auf dem für die Schönste stand. Und dann konnten die sich halt nicht einigen und der Streit brach aus. Und daher kommt das Wort Zankapfel. Und am Ende soll Zeus dann den Streit schlichten. Der will sich das aber nicht antun und sagt deshalb, dass eben Paris, der zu der Zeit ja unerkannt von allen als Schäfer auf dem Berg Ida lebt, dass Paris dieses Urteil fällen soll. Und die Göttinnen gehen dann zu Paris und jede von ihnen verspricht ihm was. Hera sagt, er kann die Weltherrschaft haben. Athena sagt, er könne der weiseste Mann von allen werden. Und Aphrodite bietet ihm die Liebe der schönsten Frau der Welt an. Und Paris, wie auch ich es getan hätte, entscheidet sich für die Liebe der schönsten Frau der Welt. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf, denn die schönste Frau der Welt ist Helena, die aber ja leider schon mit Menelaos verheiratet ist und die Paris später erstmal rauben muss und so den Krieg auslöst. Ende Fun Fact.
Ich habe das Wort Zankapfel noch nie benutzt.
Hat es auch noch nie benutzt, aber habt ihr schon öfter gehört?
Ich weiß gar nicht, wie oft ich es gehört habe.
Ja, genau wie oft ich es gehört habe, weiß ich auch nicht, aber ein paar Mal schon. Nach seinem Urteil, Paris immer noch auf dem Berg Ida als Schäfer, gerät zufällig in einen Wettkampf hinein, an dem auch Trojaner aus der Familie des Priamos teilnehmen, also seine Brüder. Er macht da mit und gewinnt auch total oft und total viel und auch gegen eben jene Brüder. Und alle erkennen sich gegenseitig natürlich nicht. Einer der Söhne des Priamos wird dann so sauer, dass er Paris umbringen will. Paris wiederum flieht in einen Tempel des Zeus und wenn jemand in einen Tempel beim Kultbild der Gottheit Zuflucht sucht, darf er oder sie dann nicht weggeholt werden. Und während er da hockt, sagt dann Cassandra den anderen Bescheid, dass es sich um Paris handelt. Ja, und dummerweise, dieses eine Mal glauben sie ihr und nehmen ihn mit nach Hause nach Troja, wo Priamos und TKB auch mittlerweile alles bereuen, was sie ihm angetan haben als Baby. Und er wird wieder in die Familie aufgenommen. Und was ist los? Als allererstes will er jetzt natürlich Helena rauben gehen. Kassandra versucht, diesen Aufbruch zu verhindern und sagt laut Ovids Heldinnenbriefen zu ihm, wo willst du hin? Du wirst eine Feuerbrunst zurückbringen und du hast keine Ahnung, wie hoch die Flammen schlagen werden, die du am anderen Ufer suchst.
Und das hat er wahrlich nicht.
Hat er wahrlich nicht, und ich fand es lustig mit dem anderen Ufer. Und ich fand es nur lustig, ich habe es selbst übersetzt. Ich weiß nicht, ob das in der richtigen Übersetzung auch genauso steht.
Love it.
Hoffe, dass das, was er sagt, was sie sagt, und sie sagt, nee, ich bring ein Stück Kuchen mit oder so. Das, niemand glaubt ja, aber er ist recht nicht Paris und dem könnte sowieso nichts egaler sein. Und los geht's nach Sparta. Dort raubt Paris Helena und als sie wiederkommen, rastet Kassandra sogar total aus und greift Helena körperlich auch an, wird dann aber weggebracht und eingesperrt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das muss echt uncool sein, wenn du ganz genau weißt, was jetzt in den nächsten 10 f***ing Jahren passieren wird und die ganzen richtig schlimmen und grausamen Dinge voraussehen kannst. Und einfach niemand dir glaubt, dass es stimmt, aber du weißt, dass es wahr ist.
True.
Richtig s*** für die arme Kassandra.
Richtig s***.
So viel zu Kassandra, die sitzt in Troja, weiß, was kommt. Niemand glaubt ihr, alle halten sie für verrückt. Und jetzt komme ich aber erstmal zur zweiten ältesten Tochter, um die es heute gehen soll. Und das ist Iphigenie, die Tochter von Agamemnon. Agamemnon ist, wir erinnern uns, König von Mykene und Bruder des Menelaos von Sparta, dem Paris seine Ehefrau raubt. Dieser Agamemnon lebt in Mykene mit seiner Frau Klytämnestra und hat mehrere Kinder. Beziehungsweise er hat 4. Und von diesen 4 Kindern kennen die meisten wahrscheinlich nämlich 3. Eben Iphigenie und dann noch Orestes und Elektra. Und mit diesen Kindern ist erstmal alles relativ easy. Menelaos kommt nach dem Raub der Helena zu seinem Bruder nach Mykene und bittet ihn um seine Hilfe, damit seine Ehre wiederhergestellt werden kann. Und die beiden stellen dieses riesige Heer aus Griechen auf die Beine und segeln los gegen Troja. Und unterwegs machen sie Halt auf der Insel Aulis, wo Agamemnon jagt. Und entweder versehentlich oder absichtlich einen heiligen Hirsch aus dem Hain der Artemis tötet. Und nach einigen Quellen ja, nach einigen Quellen nein, später dann auch noch die Hybris hat zu behaupten, er wäre ein besserer Jäger als Artemis, die ja die Göttin der Jagd ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist nie eine gute Idee, sich mit Apollon und Artemis anzulegen. Denn jetzt sorgt auch Artemis für absolute Windstille, sodass es für keinen der Griechen weiter nach Troja gehen kann. Und Agamemnon erhält ein Orakel, das besagt, dass er seine Tochter Iphigenie der Artemis opfern müsste, damit es weitergehen könne. Iphigenie ist aber natürlich nicht mit den Griechen unterwegs. Also schickt Agamemnon eine Nachricht nach Hause und lässt seine Frau Klytämnestra und ihre gemeinsame Tochter Iphigenie nach Aulis holen, sagt ihnen aber natürlich nicht wieso. Stattdessen lügt er und behauptet, Iphigenie solle auf Aulis Achilles heiraten, der zufällig ja auch da ist. Denn er segelt ja mit den Griechen nach Troja. Die beiden sagen dann natürlich, ja geil, auf jeden Fall soll die Iphigenie Achilles heiraten und kommen nach Aulis und sind auch wirklich der Überzeugung, diese Hochzeit würde anstehen. Dummerweise trifft dann aber Klytämnestra irgendwann mal bei einem Spaziergang zufällig Achilles und sagt so, ja cool, dass du bald meine Tochter heiratest, und Achilles weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und so checkt dann Klytämnestra, dass irgendwas nicht stimmt und stellt dann Agamemnon zur Rede, der ihr dann auch direkt den wahren Plan sagt und dem es damit auch nicht gut geht, der aber dann beiden Frauen klar macht, dass er auf keinen Fall von seinem Vorhaben zurückweichen kann und Iphigenie wirklich geopfert werden muss, da alle Griechen ja super heiß auf diesen Krieg sind und er Angst hat, dass sie sich sonst gegen ihn wenden könnten. Daraufhin beschließt Iphigenie dann, sich freiwillig zu opfern, weil sie das dann wiederum recht heldenhaft findet. Und stimmt ja auch immer, was ist ihre Wahl? Sie könnte eine Ehefrau werden, auch selbst von Achilles, oder sie könnte sich halt selbst opfern. Und so kommt es dann zum Tag der Opferung. Iphigenie wird zum Altar der Artemis gebracht und hingerichtet. Oder zumindest scheinbar. Denn im letzten Moment ersetzt Artemis selbst, unbemerkt von allen, Iphigenie durch eine Hirschkuh und bringt sie dann nach Tauris, wo sie im Artemis-Tempel dienen soll. Das, wie gesagt, weiß aber niemand. Und so fährt Klytämnestra zurück nach Mykene und für Agamemnon und seine Crew geht es weiter nach Troja. Und hier wiederum befindet sich ja immer noch die tragische Seherin Kassandra, die jetzt ab der Ankunft der Griechen 10 Jahre lang, denn so lange dauert ja die Belagerung von Troja, immer wieder die gleichen Voraussagen macht. Erstens, dass die Griechen sich am Ende in einem Holzpferd verstecken würden. Zweitens, den Tod und die Art des Todes von Agamemnon. Drittens, ihren eigenen Tod durch die Mörder von Agamemnon. Viertens, den Tod ihrer eigenen Mörder. Fünftens zufällig auch die Irrfahrten des Odysseus. Und zuletzt Aeneas Flucht aus Troja und die Gründung Roms. Das sagt sie immer voraus, immer wieder. Aber spielt ja absolut keine Rolle, denn sie wird komplett ignoriert. Eine spätere Quelle aus dem 4. Jahrhundert nach Christus behauptet sogar dann, dass Kassandra noch in einem letzten Aufbäumen versucht haben soll, das Pferd in Brand zu stecken, als sie schon in Troja war, aber von Trojanern aufgehalten wurde. Dann kommt es, wie es kommt. Die Griechen hüpfen alle aus dem Pferd raus, machen alle Trojaner fertig und Kassandra sucht unterdessen Schutz im Tempel der Athena. Und wir haben ja gelernt, da darf man niemandem was tun. Das wiederum ist aber Ajas dem Lokra, den wir hier nicht verwechseln sollten mit dem richtigen Held Ajas, komplett egal. Er vergewaltigt Kassandra mitten im Tempel auf brutalste Weise, obwohl diese sich sogar an das Kultbild der Athena klammert. Und das geht gar nicht. Denn auch mit Athena sollte man sich nicht anlegen.
True.
Athena, die Göttin selbst, hat auf der Seite der Griechen im Kampf gekämpft, ist aber jetzt stinksauer und erwartet natürlich, dass die übrigen Griechen Ajas den Lokra bestrafen. Und allen voran Odysseus fordert dann auch die umgehende Steinigung von Ajas dem Lokra. Nicht aber, das sollten wir jetzt auf gar keinen Fall falsch verstehen, nicht weil er eine unschuldige Frau vergewaltigt hat, Gott bewahre, das haben die alle gemacht, sondern weil er das im Tempel gemacht und damit die Göttinnen und Götter verärgert hat. Ajas dann wiederum klammert sich am Altar der Athena fest und schwört seine Unschuld, sodass die Griechen sich dann nicht mehr trauen, ihn zu bestrafen. Und das wiederum bekommt ihn überhaupt nicht gut, denn keiner von ihnen wird jetzt noch eine gute Rückfahrt haben, weil die Göttinnen nun für sehr fiese Winde und Stürme sorgen. Ajas der Lokra überlebt schon mal gar nicht, weil Zeus seiner Lieblingstochter Athena seinen Blitz leiht und dieser Ajas Schiff damit zerschmettert. Und außerdem müssen die Lokra ab jetzt für 1000 Jahre jedes Jahr 2 Mädchen nach Troja schicken, damit diese als Sklavinnen im Athena-Tempel arbeiten. Wenn diese beiden aber den Weg von der Küste zum Tempel nicht schaffen, ohne dabei von Trojanerinnen erwischt zu werden, dann können sie exekutiert werden. Das ist auch ganz schön mies, muss man sagen. Die einzige, die nichts von all diesen Bestrafungen hat, ist aber natürlich jetzt Kassandra. Die geht nämlich schön als Kriegsbeute und Konkubine von Agamemnon mit aufs Boot nach Mykene. Blöd ist, in Mykene hat Clytemnestra während Agamemnons Abwesenheit eine Affäre mit Aegisthos begonnen. Entsprechend wenig freudig erwartet sie ihren Ehemann. Und auch Aegisthos hat natürlich absolut keinen Bock auf Agamemnon. Und Clytemnestra ist außerdem ja noch sauer, dass Agamemnon ihre älteste Tochter Iphigenie damals geopfert hat. Vermeintlich. Plus, sie ist auch noch eifersüchtig auf Kassandra. Und so töten dann Clytemnestra und Aegisthos erstmal Agamemnon und kurz danach dann auch noch Kassandra. Und so ist jetzt leider auf dramatische Art und Weise die Geschichte von Kassandra vorbei. Kassandra ist jetzt tot.
Ey, furchtbar.
Aber wer noch lebt, ist ja Iphigenie. Das weiß nur niemand. Und Iphigenie ist ja die Tochter von Agamemnon, der gerade von seiner eigenen Ehefrau und dessen Lover umgebracht wurde. Aber es gibt ja noch 2 andere Kinder. Orestes und Elektra. Und Orestes und Elektra finden es gar nicht geil, dass ihr Vater auf diese Art und Weise umgebracht wurde und beschließen dann ein paar Jahre danach, sich zu rächen. Und so kommt es dann dazu, dass Orestes Aegisthos und auch seine Mutter Clytemnestra umbringt. Und das ist relativ blöd gelaufen, weil Elternmord ist in Griechenland gar nicht beliebt. Und die Erinnyen, das sind Rachegöttinnen, Töchter der Gaia, die wir noch aus Folge 1 kennen, die Erinnyen hat er jetzt an der Backe und die verfolgen ihn und schlagen ihn mit Wahnsinn. Und daraufhin erfährt Orestes von Apollon, dass er der Verfolgung der Erinyen nur entgehen kann, wenn er nach Tauris, nochmal kurzer Spoiler, auf Tauris in dieser Zeit, unerkannt als die, die sie ist, Iphigenie. Wenn also Orestes nach Tauris ins Heiligtum der Artemis gehen würde und dort das hölzerne Kultbild klaut. Tauris ist übrigens Gebiet heutige Krim ungefähr. So, das macht Orestes natürlich, weil er hat keinen Bock auf die Erinyen. Er und sein bester Freund / Lover Pylades machen sich also auf den Weg nach Tauris, um für Apollon das hölzerne Kultbild der Artemis zu stehlen. Auf Tauris angekommen, werden sie aber sofort gefangen genommen, da es dort Sitte ist, Griechen an Artemis zu opfern. Und vor der Opferung kommt die Artemis-Priesterin des Ortes zu ihnen. Natürlich niemand Geringeres als Iphigenie herself. Man muss nun allerdings bedenken, die beiden Geschwister können sich nach so langer Zeit natürlich gar nicht erkennen. Und zum Zweiten denkt der Orestes dass Iphigenie tot ist. Und Iphigenie wiederum denkt auch, dass Orestes tot ist. Und sie fragt dann den für sie fremden Griechen, der auch auf Tauris seine Identität übrigens geheim gehalten hat, nach paar Dingen, die in Griechenland so los sind. Und erfährt unter anderem, dass Orestes noch lebt. Also sie erfährt quasi von einem getarnten Orestes, dass ihr Bruder Orestes noch lebt, aber immer noch nicht, dass es genau die Person ist, die vor ihr steht. Und auch Orestes weiß noch nicht, wer jetzt Iphigenie ist. Er denkt, das ist einfach nur irgendeine Artemis-Priesterin, die ihn töten will. Erzählt ihr also den neuesten Gossip über die Königshäuser von Griechenland. Iphigenie findet jetzt aber, dass es ihre Chance wäre, ihre Familie wissen zu lassen, dass sie noch lebt, und bietet Orestes an, ihn gehen zu lassen, damit er einen Brief nach Griechenland für sie überbringen kann. Orestes will aber Pylades nicht zurücklassen, und dann gibt's so einen kleinen Struggle, Geschichte, bis Pylades den Brief liest und endlich herauskommt, dass Iphigenie die Tochter des Agamemnon ist. Daraufhin gibt sich auch Orestes endlich Iphigenie zu erkennen. Alle sind glücklich, alle sind froh, jeder weiß, wer jeder ist, und sie schnappen sich das Kultbild der Artemis, fliehen damit nach Griechenland, zurück in Mykene. Kommt dann auch das Kultbild der Artemis zurück in ein Heiligtum der Göttin? Welches, das weiß ich jetzt nicht genau, da gibt es ganz viele verschiedene Aussagen. Ich glaube aber lieber nach Brauron, das ist eine Stadt in Attika, weil da auch Iphigenie ab jetzt als Priesterin der Artemis arbeitet, während Orestes nun endlich König von Mykene wird. The End. Das war ein langer Mythos, hör mal.
Das war wirklich ein langer Mythos.
Sorry, Leute.
Aber auch wichtig.
Machen wir halt mal eine lange Folge.
Ja, ehrlich. Ich lieb's, wenn Frauen vorkommen, die nicht böse Hexen sind. Also ich liebe auch böse Hexenfrauen. Aber ich liebe auch Frauen, die, ja, viel geschafft haben in ihrem Leben.
So wie wir.
So wie wir. Ich fühle mich persönlich angegriffen.
Ich fand's irgendwie sweet, weil irgendwie ja auch zum Beispiel der Cassandra und Iphigenie sind ja beide irgendwie die Töchter der wichtigsten Leute aus dem Trojanischen Krieg, und gleichzeitig hätten die sich fast kennengelernt. Sie sind halt sozusagen knapp daran vorbeigeschraubt, sich kennenzulernen, haben beide so ein mega tragisches Leben. Voll. Ich weiß auch gar nicht, wer hat ein tragischeres Leben? Cassandra, die zwar die ganze Zeit bei ihrer Familie ist, aber komplett als irre hingestellt wird. Oder halt Iphigenie, die komplett von ihrer Familie geklaut wird und nicht weiß, was abgeht. Und die weiß, die quasi ihr ganzes Leben auf einer Insel verbringt und weiß, dass ihre Familie sie für tot hält.
Ich glaube, Cassandras Leben ist schlimmer.
Ja.
Ich meine, Iphigenie lebt halt so vor sich hin und niemand glaubt, sie ist crazy und ja.
Ja, und sie bringt es immerhin zur Priesterin von Artemis.
Mhm. Das ist ziemlich cool.
Stimmt ja, allerdings.
Priesterin der Artemis.
Ich wäre auch gern Priesterin der Artemis. Artemis ist eh beste Göttin.
Ist
auch wenn
so, ich liebe
jetzt
sie.
Hier in der Geschichte, glaube ich, nicht so geil wegkommt. Ich liebe die aber auch.
Ja, crazy Maisie.
Ich glaube auch Artemis ist die hübscheste Göttin, aber die.
Das wollte ich eben nicht gesagt haben, aber danach wurde ja nicht gefragt. Artemis ist die Göttin meines Herzens.
Ist auch die Göttin meines Herzens. Die hat auch so ein paar Homo-Vibes, das gefällt mir.
Ja, ja.
Weißt du, wer keine Homo-Vibes hat?
Sag es mir.
Die Bachelorette.
Oh.
Ich bringe den Einspieler.
Ja.
So, das Ding ist jetzt wie folgt. Ich bin ja im Urlaub und wir nehmen diese Folge pre auf sozusagen, und wir haben keinen aktuellen Input.
Nope.
Es gibt ja keine aktuelle Bachelorette-Folge, weil wir zu weit im Voraus produzieren.
Man muss dazu sagen, wir haben schon den exklusiven Zugang mit den Previews. Das heißt, wir können halt schon die Folgen, die noch nicht im TV ausgestrahlt sind, schauen. Aber es ist so weit im Voraus aufgenommen worden, dass nicht mal mehr die Preview greift.
Und das ist sad. Zumal, wenn ich wieder jetzt da bin aus dem Urlaub, also heute an dem Tag, an dem ihr das hier hört, werden Sarah und ich uns wahrscheinlich schon zweimal getroffen haben, um zu versuchen, in irgendeiner Weise es zu schaffen, alles nachzuholen. Es wird dann schon 2 Folgen Prince Charming geben, mindestens.
Ja.
Und wir haben dann 2 Folgen Bachelorette. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, das im Urlaub zu streamen. Es geht ja so nicht. Sorry, Schüsse, Sandy.
Also ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich weiß nicht, was du machst. Ah ja, am Strand liegen und Bier trinken.
Ich werde gar nicht so viel Bier trinken, weil wir haben ja einen Mietwagen und ich bin die einzige Fahrerin, die darauf eingetragen ist. Aber wir haben eigentlich, der Strand ist eigentlich auch direkt vor unserem Haus, deshalb werde ich vielleicht an dem Strand liegen und Bier trinken. Oh, ich hoffe, es wird so geil, wie ich es mir vorstelle.
Ja, du hast ein richtig gutes Leben.
Ja, wenn ich wiederkomme, nicht mehr, weil da muss ich halt irgendwann die Schulden, die ich die letzten 2 Monate aufgehäuft habe, abbezahlen. Naja.
Bald kriegen wir noch 2 Euro raus mit unserem Podcast.
Ja, wir werden versuchen müssen, diesen Podcast in jeder Form zu monetarisieren. Also falls ihr demnächst Werbung hört, das ist, damit ich meinen Lifestyle mir weiter leisten kann. Ich muss nämlich jetzt zurück ins Büro ab September.
Furchtbar. Und wir haben ja schon gehört, was das bedeutet.
Ja, zweimal die Woche geht ja noch. Aber also wenn es irgendwann öfter wird, dann bin ich am Ja, jedenfalls können wir deswegen heute nicht explizit über bestimmte Folgen von Bachelorette oder Prince Charming reden. Aber wir können allgemein über das Thema Trash-TV reden. Und ich möchte jetzt einfach mal Sarah an dieser Stelle fragen.
Okay.
Sarah.
Das bin ich.
Was würdest du sagen, ist das beste Trash-TV-Format? Und zwar nach Kriterien der Unterhaltsamkeit. Mhm. Nicht nach anderen Kriterien, sondern rein nach Unterhaltsamkeitskriterien, das du je gesehen hast.
Unterhaltsamkeitskriterien. Ja. Ich möchte starten mit Ich möchte starten mit Prince Charming. Ist mein all-time favorite. Es tut mir auch leid, der Princess gegenüber, aber Prince Charming, da geht mehr ab. Und es ist, ich lieb's einfach sehr. Nach Prince Charming folgt Bachelor in Paradise.
Voll.
Das ist, also ich muss sagen, das ist Trash-TV vom Feinsten. Und ich freue mich so sehr, dass jetzt bald wieder Bachelor in Paradise rauskommt, eine neue Staffel.
Same.
Oh mein Gott. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich sage Sommerhaus der Stars oder Princess Charming. Da kann ich mich gerade nicht so entscheiden. Ich meine, Sommerhaus der Stars ist hardcore sozial. Alle Leute, die da mitmachen, müssen eigentlich wissen, dass ihre Beziehung danach in die Brüche geht.
Ja.
Ach Quatsch, Princess Charming ist halt einfach was fürs Herz, finde ich. Boah, es war richtig schön, das zu sehen. Das hat mich richtig glücklich gemacht.
Ich stimme dir 7 Trilliarden % zu. Also bei Princess Charming, das würde ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, in diesem gleichen Zusammenhang der Unterhaltsamkeit von Trash-TV nennen. Und ich gucke Trash-TV für den Beef. Ich gucke das dafür, dass sie sich streiten, dafür, dass sie sich haten, dafür, dass die miteinander rummachen, dafür, dass es Verschwörungen gibt, dafür, dass alle gegen alle den anderen beim Prinzen verpetzen, dafür, dass jeder über jeden lästert beim Bachelor, dafür gucke ich das. Das ist mein Ding. Ja, ich liebe das. Ich lasse mich davon unterhalten ohne Ende. Die haben sich alle freiwillig dafür entschieden, da drin zu sein. Die sind alle nicht geistig zurückgeblieben. Die wissen, was sie tun. Und dann bitte stellen sie sich dafür zur Verfügung, mein Entertainment zu sein. Und dann habe ich damit kein Problem, mir das anzugucken. Es ist was ganz anderes, wäre das Thema Bauersucht, Frau oder Schwiegertochter gesucht. Darüber reden wir hier nicht. Aber Princess Charming war Wohlfühlfernsehen. Es war wie Gilmore Girls gucken. Ohne Scheiß, ja, es war so schön. Und deswegen kann ich das nicht dazu zählen. Und deswegen hat das für mich, es hatte weniger Unterhaltungsfaktor tatsächlich. Also ich fand es ein bisschen langweiliger als die anderen Sachen.
Ja.
Aber ich würde mich jederzeit dafür entscheiden, Last zu gucken. Aber es ist eine ganz andere Geschichte.
Dadurch, dass es langweiliger ist, wird es ja nicht schlechter von der Qualität.
Exakt.
Es ist halt einfach gut. Es ist halt Trash-TV ohne Trash. Schon, ne?
Es war wirklich kein Trash dabei. Ja. Und Prince Charming ist nah dran auch an der Princess, aber da gab's halt die letzten beiden Male halt trotzdem Beef. Und der Beef.
Absolut.
Der Beef ist, was unterscheidet, ne? Also ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz viel RTL und Vox. Ich meine, die müssen in dieser Villa sein. Sowohl bei Bachelor als auch bei Bachelorette, als auch bei Prince Charming. Die haben keine Bücher, die haben kein Handy, die haben kein Fernsehen, die haben nur Alkohol und sich selbst.
Es ist so gut, das sind so gute Voraussetzung.
Ist so. Und ich glaube, bei Prince Charming, da haben sie es lieber so gehalten auch, dass die Leute Freunde werden.
Komplett das Gegenteil vom Sommerhaus der Stars. Ich meine, okay, da geht's um Geld. Und bei der Princess geht's um die wahre Liebe.
Stimmt.
Aber trotzdem, Alter, es ist so furchtbar. Aber ich lieb's halt auch, was im Sommerhaus der Stars abgeht.
Ich muss auch sagen, für mich tatsächlich ist vom Unterhaltungsfaktor Sommerhaus der Stars auf Platz 1. Nicht die letzte Staffel. Die fand ich unter aller Sau. Aber
wer war denn da nochmal?
Das war in Bocholt.
Ja, Mangold.
The Bachelor, genau. Das der Bonner so Bachelor. Krass. Aber die Sommerhäuser davor, ich meine, überleg mal. Die Staffel mit Willi Herren.
Dem Wendler und Laura.
Das war Hammer.
Ja. Ja. Kommt das eigentlich diesen Sommer wieder? Ich habe nichts von irgendwelchen Dreharbeiten mitbekommen.
Vom Sommerhaus der Stars? Du hast mir letzte Folge erzählt, dass Mona Adebisi dabei ist.
Was ist mit dir? Wie konnte ich das vergessen?
Was ist mit dir? Der hat doch deine...
Ist so. Wow. Ich freue mich aufs Sommerhaus, ich freue mich auf Mola Adebisi.
Ich freue mich jetzt erst recht auch auf Mola Adebisi und ich freue mich aufs Sommerhaus. Und ich freue mich aber noch mehr, wir alle wissen es bereits, auf Bachelor in Paradise. Denn das ist auf jeden Fall mein Platz 2 nach Sommerhaus der Stars.
Stimmt schon, vielleicht muss ich das auch revidieren.
Jo, Brudi, da packen wir es für heute, oder?
Ja, solide.
Waren jetzt auch 2 Folgen hintereinander, die wir aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Weißt du, wie spät es ist?
20.12 Uhr.
Ah, das geht ja noch. Dann kann ich ja jetzt ins Bett gehen, habe ich noch genug Schlaf.
Same.
Top.
Oh, Junge, ja.
Oh, ja, liebe Zuhörende, ich wünsche euch eine gute Zeit.
Eine gute Nacht.
Eine gute Nacht.
Sag es.
Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, denn das nächste Mal, dass wir aufnehmen, wird sich so viel in meinem Leben geändert haben. Jetzt gerade sitze ich im regnerischen Bonn. Und bis wir das nächste Mal aufnehmen, war ich zwischendurch schon eine ganze Woche im sonnigen Sardinien.
Furchtbar. Ich bin so neidisch.
Nächstes Jahr, du und ich.
Ja.
Nächstes Jahr, du und ich, Kefalonia.
Galapagos.
Kefalonia. Damn, Galapagos. Aber das Ding ist, ich glaube, Kefalonia kriegen wir ein bisschen billiger als Galapagos.
Ich glaube es auch. Ich glaube, das ist, was wir machen werden. Ich bin dabei.
Geil, ich auch, auf jeden Fall. Ich muss dahin.
Mhm.
Cool.
Ich möchte auch, dass du dann so ein schönes, romantisches Picknick vorbereitest.
Wir wissen ja auch auf Kefalonia, Fun Fact, die Bachelorette spielt da. Wir könnten theoretisch alles machen, Sarah. Wir können so eine Luftschaukel buchen, wir können mit dem Flugzeug fliegen, wir können leider uns aber nicht den Kaffeesatz von Aphrodite lesen lassen. Damn it.
Weißt du noch nicht. Ich habe das Gefühl, die wird noch eingeflogen.
Warten wir es ab, wäre witzig. Okay, Boys and Girls and everything in between.
Macht es gut, schlaft gut. Love you long time, haben wir lange nicht mehr gesagt.
Haben wir lange nicht mehr gesagt, aber ist so, love you long time.
Ja.
Haut Peace rein. Out, bitches. Tschüsschen.
Tausen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.